Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Geschwister. Es ist mir eine große Freude, euch sehen zu dürfen. Auch alle Gäste darf ich sehr herzlich begrüßen. Und ganz besonders begrüße ich auch den Albrecht und die Rosi nochmal. Schön, dass ihr hier sein könnt. Wir freuen uns über jedes Mal, wo wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Auch körperliche, nicht bloß im Geist. Ich möchte gern zur Begrüßung aus dem Römer 8 was vorlesen, anfangend bei dem viel zitierten Römer 8, Vers 28, aber ich habe dann festgestellt, es lohnt sich ja eigentlich darüber hinaus zu lesen, sehr sogar. Was gibt es denn da zu lachen? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Als solche dürfen uns ja wissen. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also das ist unsere Vorherbestimmung. Das kann man gar nicht oft genug lesen. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also der Herr Jesus Christus ist unser, darf das jetzt mal so sagen, unser großer Bruder. So sagt es die Schrift. So dürfen wir ihn auch sehen und ansprechen. Und damit ist Gott unser Vater. Das wissen wir, aber das beschreibt die Schrift ganz praktisch, ganz einfach. Das ist eine Sache, die man eigentlich jeden Tag sich vors innere Auge stellen darf, weil es eine persönliche Beziehung ist und nicht bloß ein von Ferne sich nahen. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist alles, was wir sind und haben, jetzt schon in Christus. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Das heißt also, es kann uns niemand mehr verklagen beim Vater. Nicht der Satan, keine andere Macht, auch keine Engel und auch wir selbst nicht und unser Gewissen, auch das nicht. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und das ist die Garantie dafür, dass das auch so bleiben wird. Und dann könnte man glatt weiterlesen, aber das mache ich jetzt nicht mehr, weil der Albrecht ja auch noch ein bisschen Zeit braucht. Und ich möchte gerne beten jetzt zum Anfang. Ja, lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns gebildet hast und in deinem Herzen schon vor Grundlegung der Welt eine Berufung und eine Rechtfertigung beschlossen hast für jeden Menschen und für uns schon zu dieser Zeit, in diesem Zeitlauf. Dafür danke ich dir, Vater, dass wir diese Gnade, mit der du einmal deine ganze Schöpfung begnadigen wirst, mit der hast du uns jetzt schon begnadigt, du hast sie jetzt schon zur Auswirkung gebracht in unserem Leben, dadurch, dass wir eine neue Schöpfung sein dürfen, dass wir gerechtfertigt und abgewaschen und gereinigt sind und vor dir dastehen dürfen als geliebte Söhne, denen du einmal dein ganzes All übertragen wirst. Vater, auch wenn wir das gar nicht fassen können und uns vorstellen können, wir dürfen es glauben, weil es dein Wort sagt. Vater, und ich danke dir auch dafür, dass wir auch von unserer lieben Schwester Inge das wissen dürfen, dass sie in Christus ist und dass sie, ob sie lebt oder stirbt, dein Eigentum ist und bleibt. Und ich danke dir dafür, dass du sie bis zu diesem Tag treu bewahrt hast, dass sie Glauben bewahren durfte, dass sie diesen Kampf kämpfen durfte und standhalten durfte, Vater, weil du in ihr gewirkt hast. Und jetzt darf ich dir die ganze Familie Kieser hinlegen, diese Stunden, die sie jetzt zu durchleben haben, Vater, dass du sie stärkst und kräftigst am inwendigen Menschen, dass sie ruhig und friedlich werden dürfen darüber, Vater, in dem Wissen, dass du keinen Fehler machst, dass du es recht führst und leiten wirst, wie auch immer du es entscheidest, Vater, ist es richtig. Und das, ja, wir dürfen es oft mit unseren Lippen bekennen, Vater, und wenn es dann soweit ist, dass wir es zu durchleben haben, dann zeigt sich's, ob du in uns wirksam bist oder nicht. Und so verherrliche du dich doch an uns allen darin, dass wir auch darin festhalten, wenn es schwer wird. Damit es nicht wir sind, sondern damit du verherrlicht wirst durch all unser Handeln und Wirken und Reden. Und jetzt darf ich dir diese Versammlung hinlegen. Vater, ich danke dir für den Albrecht, dass du ihn befähigt hast, dieses wunderbare Evangelium weitersagen zu dürfen. Und so schenk ihm große Freude dazu, das auch heute zu tun. Und wenn es sein darf, Vater, dass auch wir wach sein dürfen im Hören und es aufnehmen, nicht nur mit unseren Ohren, sondern auch mit unserem Herzen, dass es uns umgestaltet. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Zusage, dass du es haben willst, dass jeder einzelne von uns deinem Sohn, dem Wesen nach, völlig gleichgestaltet wird. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Und wenn wir uns anschauen, Vater, dann müssen wir bekennen, wenn du nicht alles machst, dann wird nie irgendwas dabei rauskommen, aber du tust es, Vater. Und dafür danke ich dir und so schenke doch, dass jeder von uns immer mehr zu deiner Ehre und zur Verherrlichung werden darf. Amen. Ich lese noch den Text zur Verkündigung vor. Wir haben ja gestern den 1. Korinther 2, den letzten Abschnitt quasi gemacht. Dann geht es heute mit 1. Korinther 3 weiter, die ersten 4 Verse. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr da nicht menschlich? Soweit bis hierher. Das Thema heute heißt, dass dem Unmündigsein in Christo entrinnen. Da freue ich mich drauf, Albrecht. Und darf dich nach vorne bitten.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Danke, dass wir immer so lieb empfangen werden von jedem Einzelnen von euch. Das tut immer wieder gut und wir sind einfach dankbar, ja, dass wir überall Verbündete haben. Verbündete im Geist, in demselben Geist, den der Herr Jesus ausgegossen hat in unseren Herzen, beziehungsweise der Vater den Geist seines Sohnes, so wie wir das in Galater 4, Vers 6 lesen. Der Vater hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen ausgegossen, damit wir dadurch Abba, Vater, sagen dürfen. Und wie der Manuel schon in der Einleitung gesagt hat, wir haben tatsächlich einen himmlischen Vater. Ja, und zwar einen Vater, der es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ist. Es gibt ja viele irdische Väter, die heißen nur so. Sie sind es leider nicht, ja, oder noch nicht. Und sie dürfen es aber werden. Und darum geht es unter anderem auch heute. Ja, das dritte Kapitel, das untergliedert sich in 4 Abschnitte. Die Verse 1 bis 4 wollen wir heute, so Gott will, behandeln. Und die kann man unter anderem überschreiben, Paulus erklärt, warum die Korinther noch Unmündige in Christo sind. Warum? Ja? Und es geht darum, diesem Zustand zu entrinnen oder davon wegzuwachsen. Der nächste Abschnitt, Vers 5 bis 9, da geht es um den Dienst an der Gemeinde. Und zwar, wer macht was und wer trägt welche Verantwortung für was? Ja? Darum geht es darin. Verse 10 bis 17, dort geht es um richtiges und falsches Bauen auf den Christusgrund mit dem, was jeweils daraus die Folge ist. Und schließlich 18 bis 23 kommt Paulus noch einmal auf die Weisheit des Kosmos im Gegensatz zu dem zu sprechen, was wir in Christo haben. Und der erste Teil des Korintherbriefs, der behandelt ja sowieso immer den Gegensatz zwischen der Weltweisheit, ja, und der dagegen stehenden Gottesweisheit. Paulus kommt jetzt noch einmal auf die Parteiungen, ja, die Menschenhängerei, müsste man sagen, um einzelne Lehrer in der Versammlung zu sprechen, worüber sie auch in Streit geraten waren, nach Kapitel 1, Vers 11. Er sieht darin ihren noch unmündigen Stand, aber er bezeichnet sie und formuliert bewusst im Vers 1, sie seien Unmündige in Christo. Ja, auch wenn jemand im Glauben noch unmündig ist, dann ist er trotzdem in Christo. Er ist, wie Paulus in Kolosser 3 zum Beispiel sagt, er ist geliebt, er ist heilig, er ist abgesondert, ja, für Gottes Zweck. Die Stellung war zwar richtig, aber es fehlte noch an Wachstum, weg vom Unmündigsein. Für die Erwachsenen im Glauben ist das Kindergeschrei der Unmündigen manchmal nicht einfach zu ertragen. Aber sie müssen es. Ja, wir haben keine andere Wahl. Müssen ja auch Eltern ihre Kinder ertragen, solange die noch unmündig sind, noch nicht für sich selber sorgen können und dann Zeug machen, mit dem die Eltern nicht begeistert sind. Muss ertragen werden. Ja, muss natürlich auch einschreiten, darf nicht alles laufen lassen, aber trotzdem, im Grunde ist es ein in Liebe ertragen müssen dieses unmündigen Zustands. Und dazu ist eben eine Ermahnung in angemessener Weise notwendig und genau das tut Paulus den Korinthern gegenüber. Die Unmündigen sollen zum Wachsen ermutigt und angeleitet werden, und zwar dauernd. Permanent. Ermahnung reicht nicht, das einmal im Jahr zu sagen, sondern das muss ständig geschehen. Denn wir haben ständig noch die Sünde in unserem Fleisch drin und deshalb brauchen wir auch ständig Ermahnung. Dass Heilige am Beginn ihres Weges unmündig sind, das ist völlig normal. Nur wenn sie darin stehen bleiben oder gar nachdem sie einmal eine gewisse Reife erreicht haben, wieder in diesen Zustand zurückfallen, das ist dann eine echte Katastrophe. Paulus setzt die Menschenhängerei hier auf dieselbe Ebene wie Neid und Streit. Und er nennt es, was es ist, fleischlich. Entspricht dem Verhalten gemäß unserer alten Natur. Also wie, wenn wir den Geist noch gar nicht hätten. So drückt es Paulus aus. Das ist eine ernste Sache, aber eben auch leider Tatsache. In Galater 5, 19 bis 21, da zählt Paulus verschiedene Werke des Fleisches auf. Und er sagt zum Beispiel, die Werke des Fleisches bestehen in Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht. Da kommt das Wort her, Eifersucht, ja, oder Neid, kann man mit beiden Begriffen übersetzen. Es wird also in einem Zug mit ganz üblen Verfehlungen genannt. Und wir denken, naja, Hurerei ist was ganz Furchtbares. Und Neid, naja, von wegen. Ja, Neid steht auf einer Ebene, ja, mit den Werken des Fleisches. Und deshalb ist es genauso eine Katastrophe wie Ehebruch und Hurerei. Das muss man einfach sehen. Und wenn wir diese Dimension berücksichtigen, dann verstehen wir, warum Paulus hier auch sehr extrem manchmal sich ausdrückt und die Geschwister ermahnt. Kolosser 3, Vers 8 bis 10 sagt er zum Beispiel, jetzt aber habt auch ihr all dieses abgelegt oder habet es abgelegt. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der laufend hinauf erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild, der ihn geschaffen hat. Hier spricht Paulus das Gleiche an, Und er benutzt Begriffe, die unsere Zustände beschreiben, in denen wir sein können. Wir können entweder in dem Zustand des alten Menschen sein, das bedeutet, dann haben wir den Geist Gottes noch nicht in uns wohnend. Ja? Der ist dann noch nicht ausgegossen. Das ist der Zustand vor unserer Neuzeugung. Und dann gibt es den zweiten Zustand, das ist der des neuen Menschen. Zustand nach unserer Neuschöpfung, wo Paulus sagt, dass wir in Christo eine neue Schöpfung sind. Und wenn das angenommen, wenn jetzt jemand da wäre, bei dem das heute Morgen geschehen wäre, ja, dass er neu gezeugt worden ist, dann ist er ein Kleinkind im Glauben. Er ist in Christo. Er hat bereits diesen neuen Menschen. Er ist eine neue Schöpfung. Aber er wird sich in den nächsten paar Wochen noch sehr weltlich benehmen, ja, weil da kommt er ja her. Er hat noch keine Ahnung, was alles im Evangelium enthalten ist und was das für das persönliche Leben bedeutet. Das muss dasjenige erst lernen. Das müssen wir ihm zugestehen und ihn permanent ermahnen, ermutigen, ja, dass er das ablegen darf. Ja? Dass man nicht sagt, das ist jetzt ab heute verboten, das ist verboten und das ist verboten und das ist verboten. Ja, das ist Unfug, das darf man nicht machen. Sondern es geziemt sich nicht mehr, wenn ich den Geist in mir trage, dass ich mich eben in diesen Dingen bewege. Das ist die Ermutigung. Und daran wird jemand auch lernen. Und er zeigt in diesem Wort, in diesem Vers auch auf, in Vers 10 in Kolosser 3, dass dieser neue Zustand ein dynamischer Zustand ist. Ja, wir werden in eine neue Stellung versetzt und dann beginnt ein Wachstumsprozess hinein bis hin zur Christusähnlichkeit, ja, wie Paulus das in 2. Korinther 3 sagt. Und deshalb steht dort im Begriffischen der Begriff, dass dieser neue Mensch einer ist, der ständig hinauf erneuert wird. Jeden Tag ein Stück näher diesem Ziel. Wenn aber dieser Prozess ins Stocken kommt, dann kann man wieder zurücksinken in geistige Unmündigkeit. Und wir haben ein Wort in Hebräer 5, wo der Hebräerbriefschreiber darüber sehr betrübt ist, weil er die Zusammenhänge über den Melchisedek und sein Priestertum im Vergleich mit dem Priestertum Jesu Christi nicht so richtig erklären kann. Und das liegt daran, dass die Hebräer wieder in einen Säuglingszustand zurückgefallen waren. Ja, deshalb schreibt er ihnen, denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürfet ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, oder wie man das auch wiedergeben kann, für solche, die auf das Ziel ausgerichtet sind oder sich haben auf das Ziel ausrichten lassen. Ja, das nennt die Schrift Erwachsensein. Die sind Vermöge der Gewohnheit geübt, haben Vermöge der Gewohnheit geübte Sinnen und können unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Also da geht es nicht mehr um die Entscheidung Hurerei, ja oder nein, sondern da geht es um feinere Dinge. Ja? Da geht es um die Entscheidung, wenn ich jetzt das und jenes mache, hält mich das dann ab in meinem Wachstum näher zu Christus? Oder wenn ich das mache, bringt mich das näher hin zu ihm? Ja? Das sind ganz andere Fragestellungen. Da geht es nicht mehr um Verbote, sondern da geht es darum, wie unterscheide ich das Gott Wohlgefällige vom Guten? Oder gibt es nicht auch noch einen vollkommeneren Weg, ja, als den, den ich jetzt gerade gehe? Das sind dann diese Fragestellungen, die der Geist Gottes in uns bearbeitet. An der Belehrung in Korinth kann es nicht gelegen haben, dass die Korinther in dieser Unmündigkeit waren, nicht, wenigstens nicht durch die, denen die einzelnen Gruppen nachgehangen sind. Zum Beispiel nennt er ja Paulus, Kephas und Apollos. Ja, die waren sicher nicht unmündig und die haben feste Speise gelehrt, alle drei. Es liegt wohl oder es lag wohl vielmehr an dem, was er später im ersten Brief schreibt, im 1. Korinther 4, 14, 15 und 16. Da sagt er ein sehr bedenkliches Wort. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christo hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, werdet meine Nachahmer. Wir verstehen das noch etwas besser, wenn wir in Galater 3 hinzulesen, die Verse 23 bis 25. Dort sagt er, bevor aber der Glaube kam, wurden wir, das ist in diesem Falle Israel, unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser, das heißt Israels Zuchtmeister gewesen, auf Christum hin, auf das wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir, nämlich Israel, nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Er macht, was er sagen möchte, an diesem Beispiel klar, ja, indem er Israel als Vergleich hernimmt. Und wir wissen ja, dass Zuchtmeister oder wie man es, wenn man es direkt übersetzt, Knabenführer, ja, Pädagoge steht da eigentlich im Griechischen, das kennen wir alle, das Lehnwort. Das waren an den Höfen der höhergestellten Leute, die haben die Kinder der Herrschaften von klein auf die höfische Etikette eingeschworen, ja. Wie man sich als Mensch am Hof benimmt. Ja, das war eine von außen aufgesetzte Dressur, ja, an diesen Menschen, damit sie sich entsprechend einer bestimmten Etikette, einer Etikette verhalten konnten. Aber eine solche Erziehung im Glauben, die wird versagen. Im Glauben kann man nicht dressieren, das wird nicht. Da braucht es Väter und auch Mütter in Christo. Ja? Und was unterscheidet denn einen Zuchtmeister von einem Vater oder einer Mutter? Der Unterschied ist einfach, sie predigen nicht nur, sondern sie tun es. Ja? Und das heißt, dass sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, angepredigt wird, dann auch noch sieht, wie man das macht, was da gepredigt wird. Und das ist dann das, was einen Vater oder eine Mutter in Christo ausweist. Väter und Mütter in Christo müssen nicht erst 80 sein. Ja, das gibt es auch schon mit 20, mit 25, mit 35. Väter und Mütter in Christo, das gibt es, weil der Herr das schafft. Wir haben gestern ein Lied gesungen, 301, wer das nochmal nachlesen möchte. Das ist mir gestern aufgefallen, oder wieder mal, dass der Bruder, der das Lied geschrieben hat, nur 35 Jahre alt geworden ist. Und wenn man dieses Lied sieht, dann hat man den Eindruck, eigentlich könnten wir gleich nach dem Singen des Liedes aufhören, weil das Lied eine so gewaltige Predigt ist, ja, dass es einen einfach umhaut, wenn man darüber nachdenkt. Ja, und jetzt sagt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 4, Vers 16 und 17 noch zu diesem Thema: Ich ermahne euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist in dem Herrn. Der wird euch erinnern, und jetzt kommt ganz wichtig, an meine Wege. Ja, da ist sogar die Praxis, die der Paulus gelebt hat, zuerst genannt. An meine Wege, die in Christo sind, gleich wie ich überall in jeder Versammlung lehre. Also wir haben hier die Wege, die er ging und die Lehre, und die war bei Paulus im Einklang. Und deshalb war seine Predigt unterlegt mit dem entsprechenden Handeln, und das führt dann zu einem geistlichen Wachstum. In Vers 16 steht wieder, muss man eigentlich korrigieren, und das könnt ihr übrigens an allen Stellen tun, wo es da heißt, seid meine Nachahmer. Da steht überall, werdet meine Nachahmer, weil das auch ein Prozess ist. Und ich kann nicht zu einem Neugeborenen sagen, du wirst mir jetzt heute zum Edeka gehen und 20 Flaschen von diesem Sorte Wein kaufen. Das würde ich nicht machen. Ja, das geht nicht. Sondern der wird entsprechend in seinem Leben dahin kommen, dass ich dem das sagen kann. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Paulus wurde gesandt der Timotheus wurde nach Korinth gesandt, damit er sie erinnert an seine Wege, die in Christo Jesus sind. Und zweitens an all das, was er auch gepredigt hat. Diese beiden Dinge gehören immer zusammen. Paulus hat überall, wo er hinkam, die ganze Fülle des Christus samt der daraus resultierenden praktischen Konsequenzen verkündigt auf allen seinen Reisen. Und das beweist er in einer sehr wichtigen Aussage des Römerbriefs, der zu seinen Frühbriefen gehört. Er sagt dort etwas genauer wiedergegeben in Römer 15, 18 und 19. Ein sehr wichtiges Wort in Bezug auf die paulinische Botschaft. Römer 15, 18 und 19, da heißt es, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen. Und jetzt kommen diese beiden Dinge wieder, durch Wort und Werk. Ja? Wort und Werk, beides muss zusammenstimmen. In der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich, und jetzt kommt der Bereich, der ist gigantisch, je von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyricum das Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht habe. So heißt es dort wörtlich. Der hat also von Jerusalem an bis Illyricum, und Illyricum, das ist ungefähr da, wo der Absatz vom Stiefel Italiens ist. Wenn man darüber geht nach Osten, dann kommt man dorthin, wo heute Kroatien ist, ja, und dort ist Illyricum. Das ging sogar nach der Landkarte bis fast nach Wien, ursprünglich von der Landschaft her. Ja. Also bis so weit hoch ist der Paulus gekommen, obwohl wir in der Apostelgeschichte sonst auf seinen Reisen darüber keine Berichte haben. Ja. Ja, wir sehen auch da, die Apostelgeschichte hat nur selektiv, ja, ausgewählte Dinge erzählt, ja, die für uns wichtig sind. Paulus ist aber viel weiter rumgekommen, offensichtlich, als dort wirklich in der Breite erklärt ist. Sehen wir an diesem Wort. Und der Römerbrief, den hat Paulus ziemlich gegen Ende seiner letzten dritten Reise geschrieben, bevor er dann nach Jerusalem ging und dort gefangen genommen wurde. Ja. Alle diese früheren Briefe sind alle auf der Reise entstanden. Paulus verwendet an der Stelle Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht, die gleiche Formulierung, wie er sie in Bezug auf das Wort Gottes verwendet in 1. Kolosser 1, 25. Dort sagt er, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Ja. Paulus hat im Kolosser, sagen wir, in den Gefängnisbriefen, das Geheimnis des Christus in größerer Breite beschrieben. Gepredigt hat er das von Anfang an. Ja. Sonst hätte er das in Römer 15 so nicht sagen können. Das Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht. Ja, wenn das nicht so gewesen wäre, dann müssten wir im Kolosser oder im Epheserbrief einen Hinweis finden. Jetzt muss ich euch noch etwas sagen, das habe ich vergessen, euch zu predigen, als ich bei euch war. Das sagt er nicht. Ja? Sondern er hat das ganze Evangelium überall gepredigt. In Bezug auf die Umsetzung des Evangeliums ins praktische Leben schreibt er etwa an Titus. Das ist wohl einer seiner letzten Briefe gewesen. Titus 2, 6 bis 8. Und da finden wir wieder diese beiden Säulen des Dienstes an dem Leib des Christus. Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du dich selbst, indem du in allem dich selber als ein Vorbild guter Werke darstellst. Und jetzt kommt es weiter, in der Lehre Unverderbtheit. Würdigem Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Das heißt, der Titus wurde ermahnt und der gehörte mit zu seinen frühersten Mitarbeitern. Der war zum Beispiel nach der ersten Missionsreise mit in Jerusalem auf dieser Apostelversammlung. Ja, der Titus war vielleicht sogar schon in Antiochien mit dem Paulus zusammen. Das wissen wir nicht genau. Und dem schreibt er sozusagen am Ende seines Lebens, pass auf, dass du dich als Vorbild guter Werke darstellst und auch evangeliumsgemäß predigst. Und darum geht es in einer Gemeinde, in jeder örtlichen Versammlung. Predigt und Wandel müssen parallel laufen. Und in der Gemeinde in Korinth hat es da noch gemangelt. Es war eine junge Gemeinde. Paulus war nur 1,5 Jahre dort in der Gemeinde, hat dort gepredigt. Und die Briefe, auch der Korintherbrief, entstand wahrscheinlich auf dieser dritten Reise erst. Das bedeutet, das war noch gar nicht lange her, als er dort war. Also ist es völlig logisch, dass die Geschwister im Glaube noch nicht sehr alt waren, wenn man das so mal sagen darf. Ja? Und deshalb war diese strenge Ermahnung auch notwendig. Es gab offensichtlich viele, die sagten, wie man es macht, und wenige, die es getan haben. Und deshalb ist es auch für mich immer wieder eine wichtige Frage, ja, lebe ich denn auch wirklich so, wie ich predige? Weil Predigen ist einfach. Ja, wenn man jetzt in so eine Situation wie unsere Schwester Inge kommt, denkt, ja, dann ist leicht gesagt, Gott macht alles recht. Ja, und er führt alles zum Guten. Ja, aber wenn ich jetzt diesen Weg sehe, dann frage ich mich ganz logisch, was ist daran gut? Die liegt da im Koma und die Geschwister drumherum, die Verwandten, sind tief bestürzt, ja, über das, was sie ablaufen sehen. Und keiner weiß genau, wie es ausgeht. Ja, da ist dann die Spannung riesengroß zu diesem Vers von der Aussage. Ja. Und deshalb sehen wir daran schon, dass wir uns gegenseitig immer wieder ermahnen und ermutigen müssen. Zur Ermutigung gehört immer, zur Ermahnung gehört immer auch die Ermutigung. Nun im Vers 3, da geht Paulus auf Neid oder eigentlich Eifersucht ein und auf den Streit, den sie hatten untereinander vom ersten Kapitel her. Und er sagt, es sei Ausdruck einer fleischlichen Lebensweise. So Paulus hier in diesem Text. Beim fleischlichen Handeln denkt man leider meist zuerst an grobe Verfehlungen. Das hatte ich schon erwähnt gehabt. Und der Paulus und der Jakobus und Paulus beschreiben das auch an zwei verschiedenen Stellen, die ich jetzt noch einmal lesen möchte. In Jakobus 3 sagt Jakobus, wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche oder seelische, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede schlechte Tat. Er sagt sogar, viele böse Taten, die entspringen Neid und Eifersucht. Ja, auch zum Beispiel Hurerei und Ehebruch, ja, das kann aus Neid und Eifersucht entstehen. Das heißt, wenn es keinen Neid gibt, dann gibt es auch keinen Ehebruch. Ja, zum Beispiel. In Titus 3 beschreibt Paulus den Zustand, von dem wir herkommen, noch einmal. Denn einst waren auch wir ungehorsam, unverständig, irregehend, dienten mancherlei Listen und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ja, das ist so typische Beschreibung des alten Zustands. Und wer im Geschäftsleben steht, der wird bitter erfahren müssen, wie mir das auch ging, als ich als junger Mensch mal in eine Firma kam, dort anfangen habe zu arbeiten. Und habe ich schon vorher das Wort vom Salomo mal gelesen gehabt, die Geschicklichkeit in der Arbeit ist nichts anderes als Eifersucht des einen gegen den anderen. Und habe ich gedacht, das stimmt aber nicht. Und als ich dann die ersten Jahre bei der Arbeit war, habe ich bekennen müssen, das ist so. Ja, da gibt es Leute, die können manches besser als ich, ja, und manche können es weniger gut wie ich, ja. Und schon bin ich genau in diesem Spannungsfeld. Und dann wird in einer Abteilung gegeneinander gearbeitet, der eine schafft gegen den anderen, weil er weiß, der ist beim Chef besser angesehen und so weiter und so weiter. Ihr kennt es ja alles. Ja? Und es geht dann manchmal so wie im Sandkasten. Und da muss ich sagen, der Salomo hat es erkannt gehabt, obwohl er sicher nicht gearbeitet hat. Er hat arbeiten lassen, ja? Als König. Ja, es gibt eine ganz tolle Anleitung. Wer ganz sicher unglücklich werden will, der fange an, sich mit anderen zu vergleichen. Der fange an, Neid in seinem Herzen zu pflegen. Der wird ganz sicher unglücklich werden. Und man kann das auch umdrehen. Wenn ich glücklich werden will, dann muss ich darauf achten, dass ich nicht neide, dass ich mich nicht vergleiche mit anderen. So können wir es auch umdrehen. Paulus ermahnt die Gemeinde, zum Beispiel in Philipper 2, 1 bis 4. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, und jetzt kommt es, nicht aus Streitsucht oder eitlem Ruhm handelnd. Ja, das sind genau die Punkte. Sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sähend, sondern auch auf das der anderen. Ja, der Herr weiß, er kann von uns nicht verlangen, dass wir uns total aufopfern und nur noch andere im Blickfeld haben. Das schaffen wir nicht, das kann nur er. Nur der Sohn konnte das sich ganz aufgeben. Ja, wir können das nicht. Aber wir können lernen, auch auf das des anderen zu sehen. Ja, dass wir wegkommen von uns selber. Neid und Eifersucht kann nicht auftreten, wenn ich jemand höher achte als mich selbst. Wenn ich meine Frau höher achte als mich selbst, dann muss ich nicht neidisch werden, wenn sie zum Beispiel manche Sachen viel besser kann als ich. Ja? Wenn ich sie höher achte als mich. Und umgekehrt funktioniert das genauso. Das heißt, wenn ich Neid und Eifersucht in meinem Herzen pflege, dann kennzeichnet genau diese Tatsache mich als unmündig. Neid ist gleich Neid haben, Neid pflegen ist unmündig sein. Das sind harte Worte, aber die stehen einfach nur so da in der Schrift und wir tun gut daran, dass wir das so annehmen. In Epheser 5, Vers 20 und 21 sagt Paulus das andersrum, indem er sagt, wir sollen alle Zeit Dank sagen für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt sagt er, euch einander unterordnend in der Furcht des Christus. Das heißt, ich bin gerufen, dass ich mich jedem Einzelnen unter euch, ja, wenn es zu einer persönlichen Beziehung kommt, dass ich mich dem unterordne. Ja, und dann bin ich nicht in der Gefahr, neidisch zu werden auf den anderen. Ja, nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ja besser, ja, dann kommen solche negativen Dinge. Vers 4, dort sagt Paulus, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos. Seid ihr nicht menschlich? Paulus erinnert hier, wir sind Menschen, wie können wir uns dann an einen Menschen hängen? Ja, wenn wir Menschen sind, warum hängen wir uns an einen Menschen? Wie können wir uns in eine seelische Abhängigkeit begeben? Indem wir irgendjemanden ganz besonders hoch erheben und andere dafür verachten. Das ist ja das Problem, das da aufgetreten war in Korinth. Wir dürfen uns nur an Gott, unseren Vater, hängen. Ich bin des Paulus, ich des Apollos und so weiter. Das deutet ja auf ein Eigentumsverhältnis hin, auf eine Abhängigkeit. In diesem Fall aber eine ungeistliche und ungesunde Abhängigkeit. Und damit ist sie auch wieder göttlich. In Kapitel 7 sagt er dann in einem Zusammenhang dort, ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht der Menschen Sklaven. Ja? Begebt euch nicht in eine sklavische Abhängigkeit von irgendjemand anders. Und den Spieß können wir natürlich auch umdrehen, indem wir sagen, es ist nicht erlaubt, dass ich jemand in meine Abhängigkeit bringe. Ja? Dass ich jemand von mir abhängig mache, in irgendeiner Form. Das ist nach der Schrift nicht erlaubt. Das Einzige, was ich tun darf und soll, dass wenn ich merke, dass jemand sich in meine Abhängigkeit begeben will, dass ich ihn dann so an der Hand nehme und dass die Hand frei bleibt, um sich an Christus zu halten. Wenn ich jemanden so führe, dann führe ich ihn hinter mir her. Ja? Wenn ich so führe, dann kann ich sagen, du, ich helfe dir jetzt, dass du dich an dem Herrn hältst. Und dann bin ich der Dritte und kann dich zurückziehen, sobald er gelernt hat, sich am Herrn zu halten. Für mich immer wieder ein schönes Bild, das zu erklären. Auch für mich, dass ich mich selber daran erinnere, weil es gibt ja durchaus Leute, die gern sich in die Abhängigkeit von anderen begeben. Die fragen dann, welches Klopapier soll ich kaufen? Soll ich morgen Kaffee trinken gehen? Soll ich das lassen? Lauter so Quatsch. Ja. Auch im Geistlichen, die lesen nicht selber in der Bibel, die fragen ständig, wie muss ich das verstehen, wie muss ich das verstehen? Das ist ja in Ordnung, aber es ist unbündig. Und so, da sollen wir herauswachsen. Jeder soll fähig sein, ja, das, was jemand von hier vorne predigt, zu beurteilen und dann nachher sagen zu können. An der Stelle muss man das anders sehen. Warum? Weil die Schrift so und so und so sagt. Ja, dazu muss jeder Einzelne heranwachsen, zu dieser Stellung erwachsen werden. Der Herr Jesus hat ihn auf der Ebene der Brautgemeinde seinen Jüngern dort eine ganz klare Grenze gezogen. Er kritisiert an der Stelle, die wir jetzt lesen wollen, zuvor die Pharisäer und Schriftgelehrten und dann nennt er drei Punkte, die es unter ihnen absolut nicht geben darf. Unter den Jüngern, also in der Gemeinde, der israelitischen Gemeinde, die ihm nachgefolgt ist. Matthäus 23, da lese ich in Vers 8, bis 12. Lest aber bitte mal selber die Verse 1 bis 12 durch, da kommt es ganz besonders stark heraus. Jetzt sagt er, ihr aber, also ihr Jünger, ihr Apostel und alle, die sich zu euch halten, lasst ihr euch erstens nicht Rabbi nennen. Denn einer ist euer Lehrer, ihr aber alle seid Brüder. Ja, also in der Gemeinde darf es nicht einen Rabbi geben und darunter sind alle Kleinkinder, ja, heißt es. Zweitens, auch sollt ihr auf der Erde niemand euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der in den Himmeln ist. Und Vers 10 schließlich, drittens, lasst euch auch nicht Meister oder Führer oder Lehrmeister nennen, denn einer ist euer Meister oder Lehrmeister, der Christus. Der Größere aber soll unter euch der Diener sein. Wer irgend aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer irgend sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Der Herr warnt also durch diese drei Anweisungen vor hierarchischen Strukturen in der Versammlung, weil sie eben zwangsläufig in eine ungesunde Versklavung und dann in eine Gewissensknechtung führen. Ja? Weil wenn der Lehrer dann irgendwas sagt und die Gemeinde denkt anders, ja, was passiert dann? Dann werden die anders denken, ausgestoßen. Und zum Schluss hat man nur noch einen Lehrer, einen Guru und alle, die so da sitzen und selber nichts mehr denken, unmündig sind. Und wir haben das ja in der Geschichte auch der freieren Versammlungen immer wieder erlebt, dass es solche Guru-Personen gab. Sind die dann gestorben, dann hat es die Vereine total in alle Winde zerstreut und aufgelöst. Und sie wussten dann immer, wo sie eigentlich hingehört waren, denn sie wurden nicht zu Mündigen in Christo erzogen, ja, sondern dazu, dass sie einem Guru nachgelaufen sind. Und das ist immer gefährlich. Und da müssen wir in der Gemeinde aufpassen. In Paralleltext bei Lukas finden wir in Lukas 22, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, Verse 24 bis 27 dort, Lukas 22, wer von ihnen für größer zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über dieselben und die Gewalt über sie üben werden Wohltäter genannt. Ihr aber nicht also, sondern der Größere unter euch sei wie der Jüngere und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tische liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tische liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Das heißt, der in der Versammlung vorsteht, ist der Dienende. Und das heißt, im Moment bin ich euer Diener und ihr seid alle höher wie ich. Ja, weil ihr werdet bedient. Ja, und der Bediente ist eigentlich der Größere, wie der dient. Aber in der Hierarchie ist es umgekehrt. Da sitzen da unten die Dummen und da oben sitzt, da steht einer, der weiß alles und die anderen wissen nur die Hälfte. Ja, und genau das darf es nicht geben, weil das fördert die Unmündigkeit in der Gemeinde. Deshalb kennt der Paulus, wie auch Epheser 4, Vers 11 bis 16, keine Dienststellen, ja, so wie beim Staat, da gibt es Dienststellen. Das gibt es in der Gemeinde nicht, da gibt es nur Dienende. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, es gibt Dienste, Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter. Und was machen die? Die sind da, Vers 12 in Epheser 4, zur Einrenkung der Heiligen. Ja. Auch da sieht man wieder, der Heilige ist nicht fertig. Ja, der muss noch eingerenkt werden. Also wieder kommt was, eingenordet werden muss. Ja. So muss die Gemeinde eingenordet werden auf die Norm des Christus. Und das ist die Aufgabe derer, die da dienen. Ja. Es steht dort in Epheser 4, noch was ganz Wichtiges, wozu die Dienste da sind. Ich lese es dort ab Vers 14 noch in Epheser 4. Auf dass wir nicht mehr Unmündige seien. Ja, also dieser Dienst, dieser fünf Dienste, die genannt werden, Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer und Evangelisten, ja, die sind alle dazu da, dass wir nicht mehr unmündig seien, sondern dass wir dieser Unmündigkeit entrinnen können. Ja. Das heißt, der Dienende muss eine Atmosphäre schaffen, dass man, das ist wie dass die Gefängnistür, ja, die praktisch die Unmündigen alle einsperrt, dass die Tür weit aufgeht, sodass die da raus können aus diesem Gefangensein des Unmündigseins. Und es steht weiter da, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommen durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend oder bekennend oder sich der Wahrheit befleißigend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung. Und zwar nach der Wirksamkeit und in dem Maß, wie jedes einzelne Teil, also jedes Glied am Leib des Christus, für sich selbst das Wachstum des Leibes bewirkt, zu dessen Selbstauferbauung in Liebe. Das heißt, diese Dienste, die Paulus für die Versammlung hier beschreibt, die von Gott eingesetzt sind und die es auch in jeder örtlichen Versammlung gibt, ja, die müssen wir nicht erzeugen, sondern der Herr sorgt dafür, dass es diese Dienste gibt. Die wirken alle in die Versammlung hinein. Sie wirken nicht in die Umgebung, sondern sie sind konzentriert auf das Wachstum jedes einzelnen Gliedes hin zum Haupt. Und dieses Wachstum soll dadurch gefördert werden. So wie das jedes einzelne Glied dann wächst und aus der Unmündigkeit herauskommt, so wächst dann auch der Christus. Wenn du und ich wachsen, dann wächst der Christus. Wenn ich aber stehen bleibe, ja, wenn das Wachstum stagniert, dann hört auch um meiner Verfehlung willen, wird das Wachstum des Leibes gestört. Ja, das ist die andere Seite. Das heißt, wenn ich unmündig bleibe, ja, dann bleibt ein Teil des Christusleibes unmündig. Und das ist das Gefährliche daran, ja, was wir meistens nicht dran denken. Wenn ich mich aufhalten lasse, dann halte ich selber auch den Christus auf am Wachsen. Und daran sollten wir denken, dass das eben nicht passiert und füreinander flehen, dass wir entsprechend wachsen dürfen. Ohne Zweifel wirkt natürlich jedes Glied am Leib des Christus zwangsläufig in seine Umgebung hinein. Aber das ist für die Versammlung Gottes ein sekundärer Effekt. Ja? Die Versammlung ist nicht dazu da, dass sie die Welt umorganisiert. Ja? Und irgendwelche Bewegungen anstößt und weiß der Kuckuck, was für Zeug installiert, sondern sie ist dazu da, dass sie selber nach den Ordnungen Gottes lebt. Und dann wird sie auffallen. Dann wird es Leute geben, wie wir gestern gesagt haben, die sagen, ach die ist ja vom anderen Stern. Aber wenn ich genau nachgucke, es ist doch irgendwie was Nachahmenswertes an der Person. Ja? Und sie kommen zum Nachdenken. Und vielleicht fragen sie das auch. Und dann haben wir die Möglichkeit, für so jemand im Gebet zu ringen. Und dann findet er vielleicht zum Glauben. Ja? Oder macht Gott ein Stück in seinem Leben, das er dann später irgendwann wieder fortsetzt durch jemand anders. Das heißt, wenn ich genau nach dem Evangelium lebe, so wie Paulus das vorgelebt hat, dann wird in meiner Umgebung das wahrgenommen. Ja? Und damit habe ich schon in dieser nach draußen gewirkt, obwohl das nicht mein Fokus ist. Mein Fokus muss sein, dass ich zum Herrn hinwachse. Das andere geht automatisch nebenher. Der Hauptfokus nach der Schrift ist immer das Wachsen zur Christusähnlichkeit hin. Ja, jetzt will ich noch, ja, das können wir dann bei 1. Korinther 3 behandeln, das möchte ich jetzt nicht noch nennen, sondern noch was ganz Praktisches aus dem Alten Testament dazu nehmen. Und zwar, die Gemeinde muss das ganze Wort der Schrift für sich zum Wachsen verwenden. Und wenn ich den Unglauben praktiziere, das kann schon in sehr einfachen Dingen geschehen, dann führt es immer zum Abirren. Wenn ich also jetzt die Sache mit der Hierarchie nicht beachte in der Versammlung, dann führt es entweder dazu, dass es einen anarchistischen Haufen gibt oder dass es Gurus gibt, wo ein Haufen Leute einem hinterherlaufen. Ja? Aber nichts Gesundes. Und so gibt es bezüglich dieses praktizierten Unglaubens ein sehr schönes Beispiel aus 2. Mose 24. Und dort lesen wir, wie es dazu kam, dass das Volk schlussendlich das goldene Kalb gebaut hat. Ja? Da sind ganz bestimmte geistliche Prinzipien missachtet worden und man hat nicht auf das Wort geachtet. Und wenn die Versammlung sich nicht mehr an diese vom Herrn gesetzten Ordnungen hält, ja, zum Beispiel auch nicht mehr glaubt, dass der Heilige Geist es fertig kriegt, dass die schriftgemäße Belehrung in der Gemeinde durchgeführt wird, ja, oder dass man dem Geist nicht mehr die Regelung der Beziehung zwischen den Gliedern in der Gemeinde zutraut und das Wachstum der Versammlung zum Haupt hin, dann beginnt die Gemeinde hierarchische Systeme aufzubauen. Ja, dann braucht man bestimmte Experten, die sich um ganz bestimmten Themen in der Gemeinde bemühen, ja, und die Leute dann organisieren. Ja. Man hat dann aber den Organismus verlassen. Und das ist das Problem, das dabei auftritt. Dann braucht man Machtstrukturen und dann führt es eben ganz einfach dazu, was wir im 1. Korintherbrief finden, dass es dann Gruppen gibt von bestimmten Leuten, die es dann irgendwann mal nicht einmal mehr miteinander können. Ja. Und das wollte doch der Herr vermeiden. Jetzt will ich dort ein paar Sachen noch vorlesen aus dem Alten Testament, ganz nach der Schematik, ja, wie der Paulus in 1. Korinther 10 dann sagt, dass wir auf Israel schauen sollen, weil dort eben ganz bestimmte Fehlentwicklungen so symptomatisch sind, dass sie auch auf die Gemeinde passen. Ja. Jetzt lese ich in 2. Mose 24, dort war es ja so, dass der Mose, der Aaron und seine Söhne, Nadab und Abihu, zusammen mit 70 Ältesten auf den Berg Sinai steigen sollten, um dort vor Gott zu erscheinen. Ja? Und dort hat ja Gott den ersten Bund eingeführt über Israel. Er hat also praktisch die Ehe geschlossen mit seinem Volk. Ja? Und die Ältesten waren an diesem Akt der Eheschließung auf dem Berg beteiligt. Lest das Kapitel mal für euch selber durch. In Vers 9 bis 11, dort steht nun geschrieben, es stiegen hinauf Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels, und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israel, und sie schauten Gott und aßen und tranken. Ja, also das ist wie beim Abendmahl, ja, da gab es zu essen und zu trinken. Und es wurde angesichts Jahwes gemacht. Ja. Sie haben den Gott Israels gesehen. Logischerweise war das nicht Gott der Vater, ja, sondern eben der Sohn, weil nur der Sohn den Herrn offenbaren, seinen Vater offenbart hat, auch im Alten Testament schon. Johannes 1,18 steht es etwa, und der Sohn hat eben den Vater kundgemacht. Jetzt lesen wir weiter in den Versen 12 bis 18. Der Kernvers ist Vers 14. Dann, und Jahwe sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und sei da selbst. Und ich werde dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. Und Mose machte sich auf mit Josua, seinem Diener. Und Mose stieg auf den Berg Gottes. Und jetzt kommt es, was ich jetzt als Beispiel nehmen möchte für die Funktionen in der Gemeinde, für die Dienste. Er sagt nun, denen, die Verantwortung trugen, wartet, er sprach zu den Ältesten, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Und siehe, Aaron und Hur sind bei euch, wer irgendeine Sache hat, trete vor sie. Und Mose stieg auf den Berg, und die Wolke bedeckte den Berg, und die Herrlichkeit Jahwes ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose mitten aus der Wolke. Und das Ansehen der Herrlichkeit Jahwes war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Das haben wir gestern noch gehabt, ja. Gott hat sich schauen lassen von seinem Volk, ja. Sie haben das Feuer alle gesehen, ja, als der Mose da oben auf dem Berg war. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg, und Mose war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Mose und Josua gingen also von dem Ort, wo das Gastmahl war, weiter auf den Berg hinauf, und vorher befahl er den Ältesten mit Aaron und seinen Söhnen, dass sie genau dort warten sollten, wo dieses Gastmahl stattgefunden hat. Es war irgendwo halberwegs vielleicht auf dem Berg, und hat gesagt, ihr wartet jetzt, bis wir zurückkehren, und geht nicht runter zum Volk. Es wurde natürlich eine lange Zeit, und die hat ja auch Mose nicht bekannt gegeben, ja, weil er sie womöglich auch nicht wusste vorher. Er hat gesagt, ihr müsst aber warten, bis wir kommen. Und oben auf dem Berg bekam Mose die Ordnungen der Stiftshütte geoffenbart und sah auch das kosmische Original der Stiftshütte in den Himmeln, wie wir im Hebräerbrief erfahren. Unten bahnt sich jetzt eine Katastrophe an. Nach Kapitel 24,1 sollen Aaron, seine Söhne und die Ältesten auf den Berg steigen, das Volk also verlassen, um mit dem Gott Israels Gemeinschaft zu haben. Es war Anordnung Gottes. Wir lesen, was geschah, nachdem das mit Mose doch recht lange dauerte. Denn er hatte ihnen keine Zeitangabe gemacht, sondern nur gesagt, wartet hier, bis wir zurückkehren. Wie lange sollen wir denn auf die Entrückung warten? 3 Jahre, 45 Monate, bis er kommt, oder? Genau gleich. Ja. Und jetzt kommt die Katastrophe in Kapitel 32, da geht die Geschichtsschreibung weiter dort. Da heißt es, und als das Volk sah, dass Mose verzog, vom Berg herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sprachen zu ihm, auf, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Also muss der Aaron ungehorsam gewesen sein. Der ist zum Volk runtergelaufen wieder. Er hat nicht gewartet, wie Gott gesagt hat. Es ist anzunehmen, ja, dass die Ältesten mitgegangen sind, und er, der führen sollte, ließ sich schließlich vom Volk zu einem fatalen Abweg mit dem goldenen Kalb überreden. Und davon ist das Volk heute bis heute noch nicht geheilt, von diesem Abweg. Ja. Was hätte denn der Aaron tun sollen? Er hätte erst einmal auf dem Berg bleiben sollen mitsamt den Ältesten. Denn dort sollte das Volk gar nicht hinkommen. Nachdem er schon einen Fehler gemacht hatte, hätte er wenigstens das Volk auf den Glauben an seinen Gott hin ermahnen sollen und sagen sollen, ja, wenn der Mose gesagt hat, dass er zurückkommt, dann kommt er zurück und wir müssen ganz einfach warten. Das hat Gott angeordnet und so machen wir das. Punkt. Mose wirft ihm auch zu Recht vor, was wir dann in Kapitel 32, 21 lesen. Mose sprach zu Aaron, was hat dir dieses Volk getan, dass du eine große Sünde über dasselbe gebracht hast? Ja? Und das ging einfach deshalb, weil er sich nicht an die Anordnung Moses gehalten hatte. Ja? Wenn wir uns also in Bezug auf den Umgang miteinander in der Gemeinde oder was die Struktur des der Dienste und so weiter anbelangt, nicht minutiös an das Wort halten, dann entstehen auch bei uns goldene Kälber. Sag ich jetzt einfach mal im Bilde. Ja? Dann brauchen wir Ersatzgötter, ja? Ersatzorganisation, weil wir es einfach dem Geiste Gottes nicht mehr zutrauen, dass er das im Griff hält. Und schließlich ist das Üble daran noch gewesen, dass sein Unglaube als geistlicher Führer schließlich sogar das ganze Volk sündigen machte. Ja? Das Volk hat natürlich, weil sie unmündig waren, einen doofen Vorschlag gemacht und der Aaron hat gesagt, ja, seid ihr denn von Sinnen? Sind wir nicht gerade erst den Göttern entronnen in Ägypten? Warum sollen wir jetzt wieder einen machen? Wir verlassen sie jetzt auf unserem Gott. Unser eigener Unglaube, unser Ungehorsam, der wird dann irgendwann sogar andere in Schwierigkeiten bringen. Ja? Und in ihrem Glaubenswachstum stören. Denn wenn Gott die Obersten des Volkes zu sich auf den Berg befohlen hatte und wusste, dass es mindestens 40 Tage und 40 Nächte dauerte, bis sie zum Volk zurückkehren konnten, dann hatte er offensichtlich doch seinerseits Maßnahmen getroffen, dass in der Zwischenzeit kein Unglück passiert. Davon müssen wir einfach ausgehen. Denn das, was Gott anordnet, ja, was er uns in der Schrift mitgibt, ja, das wird funktionieren. Nicht ohne Schwierigkeiten, aber es wird funktionieren, denn es hat ja Gott angeordnet. Darum geht es, dass wir das einfach immer wieder verinnerlichen. Wenn wir unser eigenes Ding drehen, ja, dann muss der Herr uns laufen lassen und dann gibt es immer wieder Katastrophen, egal ob im Kleinen oder im Großen. Es wird nicht ohne Schwierigkeiten gehen, hatte ich schon gesagt. Aber wenn wir dann Schwierigkeiten bekommen, dann entstehen die exakt auf dem Gott wohlgefälligen Weg. Ja? Wenn ich mich also auf dem Weg Gottes befinde und ich kriege dann Schwierigkeiten, dann habe ich immer die Sicherheit, dass ich wo bin? Auf dem Weg Gottes. Also hat er auch dafür gesorgt, dass die Schwierigkeiten gelöst werden. Wenn es jetzt in der Gemeinde Schwierigkeiten gibt, ja, dann wissen wir, dann können wir fragen, verhalten wir uns insgesamt gesehen nach der Ordnung, die uns durch Paulus zum Beispiel gegeben ist, wenn wir ja sagen können, dann können wir sagen, okay, dann wird der Herr auch wirken, dass wir jetzt mit diesen Schwierigkeiten klarkommen. Das ist die Versicherung daran. Wenn ich aber merke, oh Jemine, wir haben uns ja 10 Kilometer von der Schrift entfernt, ja, dann wird es schwierig. Aber selbst dann ist Gott nicht in Verlegenheit. Das dürfen wir auch wissen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wirklich an, an diese Ordnungen, die der Paulus jetzt für die Gemeinde uns gegeben hat, dass wir uns minutiös an die halten. Und dann ist die Garantie gegeben, ja, dass wir uns auf dem Weg zu unserem Herrn, zu unserem Haupt hin befinden. Darum geht's. Und dann wachsen wir weg von der Unmündigkeit in das Erwachsensein und dürfen dem Herrn wohlgefällig dienen. Amen. Lieber Vater, hab Dank, dass wir dein Wort haben und dass es voll ist von geistlichen Prinzipien, wo wir erkennen dürfen, dass du uns alles aufschreiben hast lassen, was wir brauchen, um dir wohlgefällig zu wandeln. Und das schenke du mir, schenke es uns allen, schenke es auch hier der Gemeinschaft, die du gestiftet hast und die du auch zum Ziel bringen wirst, dass wir alle miteinander an deinem Wort ganz hart dranbleiben und uns nicht davon entfernen. Und die Schwierigkeiten, die es dann auf dem Weg gibt, die hast du alle eingeplant und du gibst auch einen Ausweg und Hilfestellung, sie zu überwinden mit deinen Maßnahmen. Hab Dank, dass du so groß bist, so wunderbar bist, dass du uns auch erträgst auf dem Weg in der Unvollkommenheit, in der wir alle noch stehen, bis wir das Ziel erlangen, die Ebenbildlichkeit deines Sohnes, die du ja dir in deinem Herzen vorgesetzt hast, dass du sie erreichen wirst mit jedem Einzelnen von uns. Hab von Herzen Dank und so segne auch die Geschwister, die in Not sind, segne die Inge und all ihre Lieben, die jetzt um sie sind und sei ihr nahe, sei ihnen nahe, dass sie auf dich schauen. Wir danken dir, du bist es, der es schafft. Amen. Amen.
Lieber Albrecht, liebe Rosi, wir sind unserem Vater sehr dankbar dafür, dass er uns immer wieder Brüder in den Dienst stellt, uns an diesem wunderbaren Wort zu dienen und dass er ihnen auch Frauen zur Seite stellt, die sie darin unterstützen. Das ist ja ein großes Geschenk, dass wir so viele Brüder haben, die diesen Dienst machen, weil es mit viel Mühe verbunden ist und mit viel Anfechtung verbunden ist. Herzlichen Dank. Ich möchte euch noch oder uns noch ein Wort lesen aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel, Verse 18 bis 23. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die, also diese Stärke, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsvers. Und das All hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über das All der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Ich wünsche uns eine gesegnete Woche und eine bewahrte und dass wir uns durch den Geist leiten lassen in allen Gedanken und in allem Handeln. Möge er es schenken, dass wir zu seiner Ehre da sein dürfen, sei dem Herrn anbefohlen.